Ihr könnt Johannes 15 aufschlagen mit mir. Und auch Apostelgeschichte Kapitel 2. Jesus hat an diesem letzten Abend, bevor er ans Kreuz ging, an diesem Abend nach dem letzten Abendmahl und als sie dann unterwegs waren zum Ölberg, zum Garten Gethsemane, viel über Liebe gesprochen, über Gottes Liebe zu uns, über unsere Liebe für Gott, auch unsere Liebe füreinander, dass wir die Menschen lieben sollen. Im Vers 17 hat er gesagt, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und das ist die Frucht, die Gott aus unserem Leben als seine Jünger hervorbringen will. Also wir Jünger Jesus sind die meistgeliebtesten Menschen der Welt. So sehr hat Gott uns geliebt, so sehr hat Jesus uns geliebt, dass er ans Kreuz gegangen ist für uns. Und als Resultat davon oder als Effekt davon sollten wir auch liebevolle, ehrliche, nette, die nettesten, die freundlichsten Menschen sein, die es überhaupt gibt. Voll Gnade und Barmherzigkeit, voll Wahrheit, wie Gott in uns ist. Also liebevolle, ehrliche, reine, offene Menschen, vertrauenswürdig, besten Arbeiter, die es gibt. Wir haben die beste Botschaft der Welt, nämlich dass Gott den Menschen Versöhnung anbietet in Jesus Christus. Also wie sollten die Menschen auf uns reagieren? Was denkt ihr? Ich würde mal denken, hey, wenn wir so liebevolle Menschen sind, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es zurück, oder? Denkt ihr nicht, dass wir, wenn wir wirklich Jünger Jesus sind und das Leben, dass wir geliebt werden sollten und geschätzt werden sollten eigentlich von allen Menschen? Dass das Leben für uns so der Himmel auf der Erde sein sollte? Ich lese in meiner stillen Zeit, gerade in meiner persönlichen Bibellese durch die Apostelgeschichte und in Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Das klingt so richtig gut. Da steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und in dem Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Ach, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Klingt das nicht wunderbar? Von mir aus könnte es immer so sein. Und wäre das nicht toll, wenn wir einfach verkündigen könnten den Menschen, hey, bekehr dich zu Jesus und du wirst Frieden haben mit Gott und Gunst haben mit Gott und auch Frieden und Gunst mit allen Menschen. Und wenn du dich nur zu Jesus bekehrst, dann wird alles immer schön sein und einfach und leicht und alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und manche verkündigen so ein Evangelium, wenn sie mit Leuten über Jesus sprechen. Komm zu Jesus und hey, alles wird einfach und alles wird toll. Und ja, manchmal erfahren wir das, Gunst bei den Menschen. Manchmal erfahren wir das, dass unser Chef das schätzt, wenn wir ehrliche Mitarbeiter sind. Und vor einer Woche waren der Thomas aus Karlsberg und ich hier in Grünstadt auf der Straße am Marktplatz und Thomas hat ein bisschen Musik gemacht und ich war so der Ansprechpartner, habe versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und da haben wir viel Wohlwollen erfahren. Die Menschen haben uns wohlwollend aufgenommen, die Nachbarn da am Wochenmarkt, haben uns eingeladen auf einen Drink. Ich hatte gute Gespräche mit Leuten. War toll. Aber leider ist es nicht immer so. Wir brauchen eigentlich nur weiterlesen, wenn wir im Kapitel 2 weiterblättern. Ein Kapitel weiter sehen wir Johannes und Petrus im Knast. Im Knast der religiösen Leiter Israels. Und dann in der Apostelgeschichte 5 sehen wir alle Apostel im Knast für ihren Glauben. Und dann, wie gesagt, vorgestern habe ich Kapitel 7 gelesen. Da ruft der Stephanus die Religiösen zur Umkehr auf und er macht sie darauf aufmerksam, dass sie dem Heiligen Geist widerstreben und dass sie das Gesetz nicht gehalten haben, dass sie den Messias getötet haben. Und dann lesen wir, sie waren überführt in ihrem Herzen, sie waren durchbohrt in ihrem Herzen. Aber was war die Reaktion? Sie haben nicht Buße getan, sondern sie haben den Stephanus ermordet. Sie bringen die Stimme der Wahrheit zum Schweigen, sie wollen nicht mit der Wahrheit ihrer Sünde konfrontiert werden und sie steinigen ihn. Obwohl wir lesen, dass sein Gesicht gestrahlt hat oder dass sein Gesicht war wie das Gesicht eines Engels. Ich nehme mal an, das heißt, dass er so wirklich gestrahlt hat, die Liebe Gottes ausgestrahlt hat, obwohl er für sie gebetet hat. Und dann gleich darauf lesen wir am Anfang vom Kapitel 8, an jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Wow, wow, wow. Ist die Reaktion dann ein bisschen krass? Ich meine, was haben die Jünger den Menschen angetan, dass sie auf einmal verfolgt werden? Was ist mit Friede, Freude, Eierkuchen? Es war doch so schön zu Beginn. Aber es ist Realität. Auch in unserem Leben. Es ist Realität, dass wir nicht von allen Menschen, aber immer wieder mal abgelehnt werden wegen unserem Glauben, weil wir Jesus nachfolgen wollen. Als ich mich zu Jesus bekehrt habe, habe ich einige Freunde verloren. Die konnten schlicht und einfach nichts mehr mit mir anfangen, weil ich wollte nicht mitgehen, saufen und Party machen und irgendwie konnten die mit dem, was mir wichtig war, nichts mehr anfangen und mit dem, wie ich leben wollte, nichts anfangen. Ich war irgendwie wie so einer vom falschen Planeten oder von fremden Planeten. Und das ist eigentlich gar nicht so falsch, das Bild. Wir sind Außerirdische eigentlich hier in dieser Welt. Wir sind Bürger des Himmels, sagt uns der Paulus. Wir sind nicht von dieser Welt. Und als ich mich bekehrt habe, meine Schulkollegen haben mich ausgelacht. Die fanden das ziemlich uncool, ein Jesus-Nachfolger zu sein, haben mich den Guru genannt in meiner Klasse und das war eher so ein bisschen abschätzig gemeint. Meine Familie konnte nicht verstehen, als ich in die Mission gegangen bin, als ich diesen Schritt gemacht habe, einen Glaubensschritt gemacht habe. Das war so gegen ihre Prioritäten und ihr Sicherheitsdenken und dem Ganzen. Wahrheit ist auch, dass unser Chef uns nicht immer lobt wegen unserer Ehrlichkeit, sondern manchmal entlässt er uns wegen unserer Ehrlichkeit, weil wir nicht lügen wollen für ihn und nicht die linke Sache mitmachen wollen. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich von Kollegen so ein bisschen gemobbt wurde, weil ich ehrliche 8 Stunden arbeiten wollte und die eigentlich schon eine Stunde vorher nicht mehr wirklich arbeiten wollten. Und wir haben auch schon auf der Straße erlebt, dass wir Leute angesprochen haben, dass die gesagt haben, hey, lass mich in Ruhe mit diesem und so weiter, als wir mit ihnen über Jesus reden wollten. Also durchaus heftige Reaktionen gegen Jesus von Menschen, die eigentlich ganz zivilisiert aussehen. Aber plötzlich ist da was in ihnen, wo sie fast aggressiv werden, wenn es zu Jesus kommt. Und ihr wisst, dass christliche Kongresse von bestimmten Politikern gemobbt werden und die Erfahrung ist oft, dass gerade die, die am lautesten von Toleranz reden und es für sich beanspruchen wollen, dass sie super intolerant werden, wenn es um Christus geht, um christliche Werte und Überzeugungen. Es ist einfach Realität. Aber wir leben trotzdem noch auf der Insel der Seligen, denn was wir an Verfolgung ertragen müssen in unserem Land, ist eigentlich nichts. Das ist lächerlich gegen das, was unsere Geschwister durchmachen in anderen Ländern. Also wenn man es international mal betrachtet, leben wir wirklich auf der Insel der Seligen. Und ich glaube, ein Grund, warum die Christenverfolgung in unserer westlichen Kultur anders aussieht als in anderen Ländern, ist, weil unsere Kultur von jüdisch-christlichen Werten geprägt wurde und weil da der Einfluss des Christentums war und Menschenrechte und so weiter. Also selbst wenn wir Europäer oder zumindest die da oben sitzen in der EU das gerne verleugnen wollen und am liebsten streichen würden, diese Vergangenheit, und wir schaffen es nicht mal einen Gottesbezug in die Verfassung reinzukriegen. Aber in Kulturen, die von Atheismus, Kommunismus geprägt sind oder von Islam, Buddhismus, Hinduismus, da sieht die Christenverfolgung ganz anders aus, nämlich viel krasser. Ich habe gestern von der 15-jährigen Christin Miriam aus Kesir in Syrien gelesen, als die islamistische Rebellenmiliz ihr Dorf eingenommen hat, da wurde sie, weil sie Christin war, zu einer muslimischen Heirat gezwungen mit dem Rebellenführer. Und der hat sie vergewaltigt und misshandelt und dann hat er sie verstoßen und dann wurde sie von dem Nächsten geheiratet und das ganze Szenario hat sich 15 Mal wiederholt, so im 2-Wochen-Rhythmus. Wurde von 15 verschiedenen Männern vergewaltigt, bis sie wirklich zusammengebrochen ist und geisteskrank geworden ist. Ich habe von einer anderen syrischen Rebellengruppe gelesen, die systematisch alle Christen, die sie gefangen nimmt, enthauptet. Einfach weil sie Christen sind, weil sie Ungläubige sind in ihren Augen. Ich meine, die nehmen auch Muslims gefangen von der anderen Seite, aber die werden anders behandelt als die Christen. Ihr wisst wahrscheinlich, dass in Pakistan die mehrfache Mutter Asia Bibi seit Jahren im Gefängnis ist und auf ihre Hinrichtung wartet. Und was war ihr Verbrechen? Einfach, dass sie sich zu Jesus bekehrt hat. Jetzt im Juni im Iran wurden 4 Männer und eine Frau zu Haftstrafen verurteilt, auch wieder einfach, weil sie sich zu Jesus bekehrt haben. Nordkorea sind 50.000 bis 70.000 Christen in Arbeitslagern, aus denen man nicht lebend wieder rauskommt. Wenn du den Kopf aufhebst zum Himmel, wirst du erschossen. So krass geht es dazu. Und Flüchtlinge aus Nordkorea berichten von öffentlichen Hinrichtungen von Christen, weil sie in die Bibel versteckt haben zu Hause. Es ist Realität für viele Geschwister heutzutage. Weltweit werden so um die 100 Millionen Christen verfolgt wegen ihrem Glauben. Das ist die größte Christenverfolgung aller Zeiten, die momentan abgeht. Und so, während wir heute Morgen hier in Freiheit die Bibel studieren, uns versammeln dürfen, Gott anbeten dürfen, leiden und sterben Geschwister wegen ihrem Glauben in anderen Teilen der Welt und treffen sich irgendwo im Untergrund, in Kellern oder Höhlen oder im Wald, im Dschungel irgendwo, schätzen wir unsere Freiheit, die wir haben? Schätzen wir das Vorrecht, dass sie uns versammeln dürfen? Oder nehmen wir es selbstverständlich und raunzen nur, weil die Stühle zu hart sind und zu heiß ist und die Musik zu laut ist und die Predigt zu lang und was weiß ich, sonst was? Uns geht es total gut, Leute. Wir sind total gesegnet. Schätze die Freiheit, dass wir das Evangelium verkündigen dürfen. Ich meine, wir dürfen rausgehen auf die Straße und dürfen frei von unserem Glauben reden. Und du musst keine Angst haben vor der Geheimpolizei oder vor irgendwelchen Spitzeln, wenn du deinem Arbeitskollegen von Jesus erzählst oder deinem Bekannten von Jesus erzählst. Christen in Nordkorea können nicht mal ihren eigenen Kindern von Jesus erzählen, bis sie in ein Alter sind, wo sie ein Geheimnis für sich behalten können Wir können erzählen. Und wir können unseren Kindern aus der Bibel vorlesen, so viel wir wollen. Schätzen wir das. Nutzen wir die Gelegenheit. Verfolgte Christen sind für uns im Westen eigentlich ein Vorbild. In ihrem Eifer, in ihrem Mut, in ihrer Hingabe an Jesus. Also lest. Lest über die verfolgten Christen, informiert euch darüber. Es wird euch inspirieren, wird uns herausfordern. Mich fordert es jedes Mal heraus, wenn ich solche Dinge lese. Die Realität ist, sind nicht alle happy damit, dass du Jesus nachfolgst. Und es ist nicht so, wenn sich ein Mensch zu Jesus bekehrt, dass alles unbedingt leichter wird. Manchmal bringt es viel mehr Schwierigkeiten. Aber ich würde sagen, es ist es allemal wert, Jesus zu kennen, versöhnt sein mit Gott. Und es sollte auch keine Überraschung für uns sein, wenn wir angefeindet werden wegen unserem Glauben. Weil Jesus hat es vorhergesagt. Er hat seine Jünger darauf vorbereitet. Und das sehen wir in unserem heutigen Abschnitt. Nachdem Jesus zu seinen Jüngern so viel über Liebe gesprochen hat, legt er einen Gang um und spricht plötzlich hier über Verfolgung. Kontrastprogramm hier für die Jünger. Wechselbar der Gefühle wahrscheinlich. Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Welt ist die Welt der Ungläubigen, der Menschen, die gegen Jesus eingestellt ist. Das heißt nicht, dass jeder Nicht-Christ ein Christenverfolger ist. Manche schätzen uns sogar. Aber es gibt Menschen, es gibt Institutionen, es gibt Medien, es gibt Politiker, die ein Problem haben mit Jesus und deswegen auch ein Problem haben mit Jesus in dir. Und mit deiner Nachfolge. Und ich habe hier ein paar Punkte zum Thema Christenverfolgung heute. Ich glaube 12 oder so in der Größenordnung. Erster Punkt ist, wenn wir über Christenverfolgung sprechen, rechne damit. Das ist Realität, rechne damit. Seht hier, Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst. Er sagt nicht, hey, falls das irgendwann mal geschehen sollte. Nee, er sagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also es wird geschehen. Im 2. Timotheus 3 schreibt Paulus an Timotheus, alle, aber auch die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ist eine Verheißung, die wir nicht so gern in Anspruch nehmen. Aber das wird jedem Christen passieren, auf die eine oder andere Art und Weise. Du wirst dich nicht bei allen beliebt machen, weil du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen. Das ist ein Faktum. Also überschlag die Kosten und rechne damit. Sei nicht so wie ein Boxer, der in den Ring steigt und sich dann wundert, dass dein Gegner ist, der dich schlagen will. Das wäre naiv. Und unvorhergesehene Schläge, die man nicht kommen sieht, die tun am meisten weh. Und wenn man darauf eingestellt ist, kann man die besser wegstecken. Also ja, was wir an Verfolgung erleiden, ist lächerlich im internationalen Vergleich, aber trotzdem, rechne damit. Das gehört zum Christenleben, das ist normal. Jesus bereitet uns darauf vor. Und wirklich, wenn du nie Ablehnung erfährst wegen deinem Glauben, dann musst du dich fragen, wie gottesfürchtig lebe ich? Wie ernsthaft folge ich Jesus wirklich nach? Bin ich ein Zeuge? Bin ich Licht in dieser Welt? Oder habe ich vielleicht zu viel Menschenfurcht und bin feig und gehe vielleicht faule Kompromisse ein, um Anfeindung zu entgehen. Ich meine, wenn du dich nicht von der Welt unterscheidest, dann wird dich die Welt auch nicht verfolgen. Also der erste Punkt ist, rechne damit. Sei realistisch, rechne damit. Zweiter Punkt ist, sei ermutigt, wenn es passiert. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, sagt Jesus. Das wäre nicht meine erste Idee. Ich wäre verfolgt, ich wäre angefeindet. Juhu! Aber Jesus sagt, freut euch und jubelt, wenn das passiert, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und in der Apostelgeschichte sehen wir das, Apostelgeschichte 5, Vers 40, als sie die Apostel herbeigerufen hatten, Leiter Israels, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als dem Christus zu verkündigen. Also wenn du um Jesu Willen angefeindet wirst und ausgelacht wirst und abgelehnt wirst, dann freu dich. Nimm das als Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist und freu dich darüber. Ich meine, geh auch sicher, dass es wirklich wegen Jesus ist, dass du angefeindet wirst und nicht nur, weil du so nervig bist oder aufdringlich oder hochmütig oder richtend. Aber wenn es wirklich um Jesu Willen ist, dann sieh das als Ermutigung, sieh das als Bestätigung. Es gibt so eine Geschichte von, eine Begebenheit von John Wesley, beschreibt in seinem Tagebuch, er wurde sehr angefeindet und da hat er mal so einen Tag gehabt oder zwei Tage, wo er wirklich wenig angefeindet wurde und hat so begonnen sich zu fragen eigentlich, ob noch alles okay ist, ob er wirklich auf dem richtigen Weg ist. Und dann hat einer einen Stein auf ihn geworfen und er hat gesagt, oh Gott sei Dank, ist alles okay. Als dritten Punkt seht ihr den Kontrast zwischen Vers 17 und Vers 18. Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt, sagte Jesus zu den Jüngern. Vers 18, wenn die Welt euch hasst. Wir haben das Gebot, einander zu lieben. Und ich glaube, dieses Gebot ist umso wichtiger, weil die Welt uns hasst. Hey Leute, wir haben genug Feinde da draußen. Es langt eigentlich. Die Gemeinde sollte eigentlich ein sicherer Hafen sein für uns, ein Freiraum. Familie, Zuhause, Ort, wo Liebe und Wohlwollen und Vertrauen herrscht, wo Gnade und Vergebung und Annahme gelebt wird, wo Geschwister einander in Offenheit und in Liebe begegnen, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir nicht irgendwie so auf Eierschalen rumtreten müssen und irgendwie Angst haben müssen, dass uns irgendwer in den Rücken fällt, so Messer in den Rücken. Nee, wir haben genug Feinde da draußen. Das langt. Lasst uns nach dieser Liebe, nach dieser Einheit im Geist streben. Im Galater 5 schreibt Gott durch den Paulus, dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Leider Gottes lebt die Gemeinde Jesu. Es ist nicht immer so, wie Jesus uns aufgetragen hat. Es sind kein Hühnerstall, wo jeder auf den anderen, der ein bisschen aussieht oder ein bisschen anders ist, der ein bisschen anders denkt, rumhackt. Hey, wir sind der Leib Christi, sagt uns der Paulus. Passt auf, dass ihr nicht einander auffresst, sondern lebt einander. Vierter Punkt ist, wenn wir von der Welt gehasst werden, sind wir in guter Gesellschaft. In Vers 18 hat Jesus gesagt, ihr könnt wissen, dass sie mich vor euch gehasst haben. Und wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Jesus hat auch gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis zur Vollendung dieses Zeitalters, das auch ein Zeitalter der Verfolgung ist für die, die Jesus nachfolgen. Du bist nie allein, wenn du angefochten bist. Lasst uns im Kapitel 16 die Verse 5 bis 7 vorziehen. Da sagt Jesus: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus ist nicht nur mehr leiblich bei ihnen, örtlich begrenzt, sondern durch den Heiligen Geist kann Jesus bei allen Jüngern sein, überall auf der Welt. Und ich werde ihn zu euch senden, sagt Jesus, den Tröster, den Beistand. Er ist bei euch, ich bin bei euch, in euch. Im Vers 33 im Kapitel 16 wird Jesus sagen: In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er ist die stärkste Person im ganzen Universum und er ist bei uns. Und er ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Also es gibt keinen Jünger auf dieser Welt, der ohne Jesu Beistand angefeindet wird. Und es gibt keinen Märtyrer, der ohne Jesu Trost, ohne Jesu Zurüstung heimgeht in den Himmel. Und Zeugnisse belegen das. Denkt an Stephanus. Das sollte uns Mut geben und Freimut geben, Jesus zu bekennen. Wissen, er ist bei uns, er ist mit uns. Fünfter Punkt ist eine Frage eigentlich: Warum hasst uns die Welt? Und wir haben ein paar Antworten hier. Erstens, weil wir nicht der Welt gehören, im Vers 19. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir sind Abtrünnige von der Welt, weil wir Jesus nachfolgen. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, also sexuell Unreine, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Geht es um Homosexualität im Wesentlichen? Ausgelebte Homosexualität, sollte man sagen. Noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, Säufer, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und dann sagt er: Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir gehören nicht mehr zu der Welt. Das seid ihr alles mal gewesen, aber jetzt ist es anders. Wir gehören zu Christus. Wir gehören ihm, nicht mehr der Welt. Wir sind mit ihm identifiziert und wir leben auch ein Leben, das anders ist, als es früher mal war und als sie es leben. Gott sagt uns, dass wir als seine Nachfolger die Welt nicht lieben sollen, im 1. Johannes 2. Da steht: Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn du Freude hast an Sünde, wenn dir das gefällt, dann liebst du Gott nicht wirklich. Gott sagt uns auch, dass wir uns der Welt nicht angleichen sollen. Kennt die Stelle alle, Römer 12, Vers 1. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt mit eurem Leben, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sind nicht von der Welt. Und deswegen sind wir nicht immer beliebt in der Welt. Menschen, die den wahren Gott ablehnen, die sind notgedrungen Götzendiener. Und das ist nicht heil. Solcher Lebensstil ist nicht heil. Leben in Sünde ist nicht heil. Sünde macht kaputt. Jeder Mensch hat ein Gewissen von Gott. Und Menschen wissen in ihrem Herzen, dass ihr gottloser Lebensstil falsch ist. Und da kam Jesus und er war das Licht der Welt und er hat durch sein sündenloses Leben den Menschen einen Spiegel vorgehalten. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ein reines, gottesfürchtiges Leben leben, ein heiliges Leben, dann ist es ein Kontrast zu ihrem gottlosen Leben. Dann ist es wie ein Licht, das auf ihren Unrat scheint, auf ihren Mist scheint. Und in Johannes 3 haben wir gelesen über Jesus. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht, Jesus, in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Und das ist oft der Grund, warum wir angefochten oder verfolgt werden. Menschen in der Welt lieben ihre Sünde, die lieben ihre Rebellion gegen Gott, ihre Selbstgerechtigkeit, ihre selbstgeschnitzten Religionen, die wollen ihr eigener Herr und Gott sein. Die wollen nicht umkehren und Buße tun und ihr Leben ändern und vom Thron runtersteigen und Jesus drauflassen. Und deswegen haben sie das Licht ausgeschaltet. Jesus ans Kreuz geschlagen. Stephanus hat gepredigt, sie waren überführt, ihre Herzen waren durchbohrt. Was haben sie getan? Nicht Buße getan, sie haben ihn gesteinigt. Und so geht es auch uns oft. Dass sie uns aus ihrem Leben irgendwie wegschieben oder verbannen oder durch Spott das irgendwie lächerlich machen und irgendwie diskreditieren, dass sie die Botschaft, die wir bringen, nicht beachten müssen. Dass dieses Licht, was wir hoffentlich scheinen, unser Zeugnis, unser heiliges Leben, dass sie das überführt, weil sie anders leben. Es ist leichter, das Licht auszuschalten, als das Zimmer aufzuräumen. Ne? Ich habe eine Geschichte gehört von einem Missionar, der hier irgendwo im Amazonas im Dschungel unterwegs war. Und er hatte einen Spiegel dabei und so einen Indianerhäuptling, dem hat er den Spiegel geschenkt und der hat sich in den Spiegel geschaut und der war total schockiert, was er, als er sein eigenes Gesicht gesehen hat mit all diesen Tätowierungen und was die so haben. Und wollte ihm den wieder zurückgeben und wollte das Ding loshaben. Letztendlich hat er den Spiegel zertrümmert. Gesagt, ich will mit dem Ding nichts zu tun haben, was mir meine Hässlichkeit zeigt. Und so ist es mit den Menschen oft. Ihre Ablehnung von uns, ihre Ablehnung von Jesus offenbart eigentlich viel über ihr eigenes Herz. Ich frage das Menschen manchmal, wenn ich im Gespräch bin und zur Ablehnung kommt. Hey, warum reagierst du so heftig auf Jesus? Was hast du zu verbergen? Was ist denn der Dreck in deinem Herzen, den du versuchst vor dem Licht zu schützen? Das ist oft der wunde Punkt und eine Ursache von Verfolgung. Also wir werden verfolgt. Erstens, die Welt hasst uns, weil wir nicht von der Welt sind. Zweitens, weil wir mit Jesus identifiziert sind. Weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich zu euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie tun, um meines Namens willen. Zum Jesu Namen willen. Sechste Anwendung für uns heute Morgen. Wenn du angefeindet wirst, um Jesu Willen, dann nimm es nicht persönlich. Die Leute reagieren eigentlich nicht auf dich als Person, sondern auf Jesus in dir. Sie lehnen eigentlich nicht dich ab, sondern sie lehnen Jesus in dir ab. Und ist nur logisch, wenn du so bist wie Jesus und sie auf Jesus negativ reagieren, dann werden sie auch auf dich so reagieren wie auf Jesus, der in dir ist. Wenn sie Jesus hassen, dann werden sie Jesus in dir auch hassen. Umgekehrt wieder, wenn die, die Jesus hassen, dich nicht hassen, dann musst du dich eigentlich fragen, wie viel von mir ist in, wie viel von Jesus ist in mir zu sehen? Dritter Grund, warum wir verfolgt werden von der Welt, die Welt hasst uns, weil sie geistig blind sind und weil sie Gott nicht kennen. Alles dies werden sie tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Sieht aber auch die Ermutigung in Vers 20. Da sagt Jesus, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Aber dann sagt er auch, wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Die Ablehnung hier auf diesem Planeten ist Gott sei Dank nicht absolut. Gar nicht so weit verbreitet, wie wir denken. Wir Christen denken da oft falsch. Wir denken so oft, niemand will von Jesus hören. Niemand ist offen. Alle werden uns ablehnen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben da ein völlig falsches Bild. Die Erfahrung ist, wenn du wirklich anfängst, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, viel mehr Menschen sind offen, als wir Christen es denken. Und siebter Punkt ist hier, einige werden auf euch hören, wenn ihr die gute Nachricht weitergebt. Wir haben eigentlich viele gute Gespräche, wenn wir rausgehen auf die Straße, um mit Leuten zu reden und auch wenn ich mit Bekannten rede. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, Tausende haben sich bekehrt in der Apostelgeschichte, trotz Verfolgung. Hunderttausende bekehren sich heute, trotz Verfolgung oder vielleicht sogar, weil die Christen verfolgt werden. Verfolgung reinigt den Leib Christi und fokussiert den Leib Christi auf das Wesentliche. In Ländern, wo Christen verfolgt werden, gibt es nicht wirklich viele lauwarme Christen. Gibt es nicht irgendwie so falsche Christen, die so Mitläufer sind. Hey, wenn es dich den Kopf kostet, dann überlegst du dir das, ob du dich zu Jesus bekennst. Und die, die das tun, die haben meistens die Kosten überschlagen. Und die Gemeinde strahlt viel heller. Ich frage mich manchmal, wenn wir um Erweckung beten, ob wir, wenn wir das tun, nicht auch um Verfolgung beten. Ich meine, niemand von uns wünscht sich das, aber es wäre wahrscheinlich gesund für die westliche Kirche. Vers 22, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wenn sie das Evangelium nie gehört hätten, wenn sie kein Licht hätten, wenn sie keine Erkenntnis hätten, dann würde Gott sie nicht richten. Gott ist gerecht, Gott ist fair. Heißt nicht, dass sie sündenlos wären deswegen, aber ich glaube, Gott wird sie nicht verantwortlich halten für das, was ihnen nicht bewusst ist. Aber da Jesus da war, dass sie die Wahrheit und das Evangelium gehört haben, sind sie auch verantwortlich für die Wahrheit, für ihre Erkenntnis. Und manchmal sage ich das den Leuten auch auf der Straße. Also besonders, wenn sie dann mit dieser Ausrede kommen, hey, was ist denn mit den Indianern im Busch, die nie von Jesus gehört haben, bla bla bla. Dann sage ich meistens, hey, Gott wird fair sein, aber was ist denn mit dir? Das gilt doch nicht für dich. Ich habe dir gerade erzählt, das Evangelium, du bist verantwortlich, was machst du damit? Also, glaube ich, achte Punkt sind wir, mit Erkenntnis kommt auch Verantwortung vor Gott. Vers 23, wenn ich nicht die Werke unter euch getan hätte, die kein anderer getan hat, diese Werke, die Jesus als Messias bezeugt haben, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als meinen Vater gehasst. Ich glaube, wir haben den Vers 23 ausgelassen, gell? Sagt Jesus, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Die Juden, die Jesus verfolgt haben, oder die Apostel verfolgt haben, um Jesu Willen, die haben gedacht, sie tun Gott einen Gefallen damit. Denkt an Paulus. Vers 16, Kapitel 16, Vers 2. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Opferdienst darzubringen. Denkt an Paulus. Denkt an diese Islamisten, die die Christen verfolgen, die denken, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie das tun. Aber Jesus sagt, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und deswegen, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Neunter Punkt ist ein Punkt eigentlich auch für die Christenverfolger. Wenn du Jesus hasst oder einen seiner Nachfolger hasst, dann hast du ein echtes Problem mit Gott. Das offenbart dir, dass du nicht in der rechten Beziehung mit Gott bist. Das bringt Gericht über dich selbst. In Johannes 5, Vers 22 hat Jesus gesagt, das ganze Gericht hat er, das heißt der Vater, dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 1. Johannes 2, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die keiner anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Also es bestätigt wieder den vorherigen Punkt. Licht bringt Verantwortung. Jetzt aber haben sie gesehen und doch sowohl mich als meinen Vater gehasst. Vers 25, aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Also ohne legitimen Grund, ohne echten Grund zumindest. Ja, vielleicht der zehnte Punkt, es gibt keinen Grund, Jesus abzulehnen, keinen legitimen Grund. Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Das ist sein Dienst. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Der Heilige Geist benutzt Menschen, um Jesus zu bezeugen. Er will uns gebrauchen. Das ist ein elfter Punkt. Wenn du um Jesu Willen angefeindet wirst, was sollst du machen? Schwanz einziehen, davonrennen, hab's nicht so gemeint, Entschuldigung. Nee, sei ein Zeuge, sei mutig, sei stark. Es gab mal so ein Lied, in meinen frühen Jahren, als ich mich bekehrt habe. Be bold, be strong, for the Lord your God is with you. Also sei mutig, sei stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Dieses Wort, das Gott zu Josua gesprochen hat. Auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Also Apostel, die Augenzeugen, haben in ganz besonderer Weise natürlich Zeugnis für Jesus abgelegt. Die Apostel hatten einen besonderen Dienst, einen einzigartigen Dienst. Ich persönlich glaube nicht, dass es heute noch Apostel in diesem Sinn gibt. Kapitel 16, Vers 1, da sehen wir den Zweck, warum Jesus seine Jünger hier warnt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert, damit ihr nicht Anstoß nehmt an mir, wenn Verfolgung kommt. Ich finde es total fair von Jesus. Jesus redet offen. Jesus sagt ganz klar, okay, das ist der Benefit, das ist der Vorteil, wenn ihr mir nachfolgt. Versöhnt mit dem Vater, Gottes Kinder, Ewigkeit mit ihm, sinnvolles Leben hier und jetzt. Ich bin bei euch, Gemeinschaft mit mir, hat wunderbare Vorteile, aber er redet auch ganz klar über die Kosten. Sagt im Voraus. Jesus verspricht seinen Nachfolgern nicht das Blaue vom Himmel und das sollten auch wir nicht tun, wenn wir evangelistische Gespräche führen. So sagen, ja, folgt nur Jesus nach und alles ist toll und heil und schön und Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nicht realistisch. Jesus beschreibt ihnen realistisch, was sie erwartet. Dann können sie die Kosten überschlagen. Jesus sucht nicht Schönwetterchristen, die davonlaufen und ihn verleugnen, wenn es heiß wird. Nein, Jesus sucht Nachfolger. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Erste Christenverfolgung kam von den Juden. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Opferdienst da zu bringen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben, haben wir schon besprochen. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde gekommen ist, daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. 12. Punkt hier, wir dürfen wissen, Jesus hat die Kontrolle. Das ist keine Überraschung, dass wir verfolgt werden, dass wir angefeindet werden. Und Gott vollbringt auch seine Pläne durch die Angriffe des Feindes. Jesus hat es vorhergesagt, Jesus hat seine Jüngern uns vorbereitet. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde gekommen ist, daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Solange Jesus bei ihnen war, war er der Blitzableiter. Da haben die Leute den Zorn direkt auf Jesus abgelassen, aber jetzt sind sie dran. Jetzt sind sie der Leib Christi. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? In die Herrlichkeit, zur Rechten des Vaters. Hey, wenn sie diese geistige Gesicht gehabt hätten, dann hätten sie Freude gehabt. Kapitel 15, Vers 28, wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, hat Jesus gesagt. Oder Kapitel 14. Aber sie hatten eine irdische Sicht, sie haben nur ihre Umstände gesehen. Deswegen sagt Jesus, weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, so werde ich ihn zu euch senden. Und der Herr Jesus in der Heiligen Geist wird euch näher sein, als zu der Zeitpunkt, wo er noch leiblich unter ihnen war. Und er wird überall gleichzeitig sein. Er wird den Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf alle, die ihm vertrauen. Und dann sehen wir zum Abschluss in den nächsten drei Versen den Dienst des Heiligen Geistes in der Welt oder an der Welt. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also der Heilige Geist wird den Fehler oder die Fehler der Welt aufdecken. Ihre eigenen Vorstellungen über Sünde und Gerechtigkeit und Gerecht. Erstens, der Heilige Geist wird sie überführen von Sünde. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Das ist die schlimmste Sünde, das ist die Ursünde eigentlich, Jesus abzulehnen, die Sünde des Unglaubens. Jede andere Sünde ist zwar auch zerstörerisch und betrübt Gott, aber jede andere Sünde kann vergeben werden. 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber wenn du Jesus ablehnst, dann gibt es keine Vergebung. Und deine Sünden werden dich trennen von Gott in Ewigkeit. So wie wenn dir jemand eine Medizin gibt, du bist todkrank, du lehnst die Medizin ab, dann ist das eigentlich deine Todesursache. Nimm mal die Krankheit, sondern dass du die Lösung für deine Krankheit abgelehnt hast. Und dasselbe gilt für die Krankheit der Sünde, die wir haben. Jesus ist die Medizin, ist Gottes Medizin dagegen. Zweitens, der Heilige Geist wird die Welt überführen von Gerechtigkeit. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Bisschen schwieriger Vers hier. Jesus hat es getan, die Welt von Gerechtigkeit überführt oder ihre Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit ist, zurechtgerückt, solange er noch hier war. Er hat den Pharisäern gezeigt, dass ihre Vorstellung von Gerechtigkeit völlig falsch ist, diese Selbstgerechtigkeit, diese religiöse Selbstgerechtigkeit, die sie hatten. Und er hat ihnen gesagt, hey, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann werden wir bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Sein sündenloses, perfektes Leben wird uns zugerechnet. Und vielleicht steckt in diesen Versen auch drin, Jesus sagt, weil ich zum Vater gehe, dass der Vater ihn aufgenommen hat, beweist, dass er wirklich sündenlos wahr. Und dass wir wirklich bekleidet sein können mit Jesu Gerechtigkeit. Nicht der Gerechtigkeit, die aus uns selbst kommt, Selbstgerechtigkeit, Gerechtigkeit aus dem Gesetz, aus den Halten von irgendwelchen äußeren Geboten, sagt uns Paulus, sondern der Gerechtigkeit, die aus Jesus Christus kommt. Und zuletzt, der Heilige Geist wird die Welt überführen von Gericht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt, der Teufel, gerichtet ist. In Johannes 12, Vers 31 hat Jesus gesagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Spricht hier vom Kreuz. Am Kreuz hat Jesus den Teufel besiegt und entwaffnet. Und es sah zwar erstmal so aus, als hätte er die Oberhand, als hätte der Teufel und die Welt Jesus gerichtet und besiegt, aber Wahrheit ist, es war umgekehrt. Pilatus war nicht der Richter Jesus, sondern Jesus war sein Richter. Er ist vor seinem ewigen Richter gestanden. Und die Jesus ablehnen, bringen Gericht über sich selbst. Also der Heilige Geist ist der Beistand und der Tröster und der Helfer der Gläubigen. Unser Verteidiger sozusagen im Bild von Gericht, aber er ist gleichzeitig auch der Staatsanwalt und der Ankläger und der Überführer von denen, die Jesus ablehnen. Johannes 3, Vers 16, letzte Bibelstelle. So hat Gott die Welt geliebt, dass seinen Eingeborenen, dass seinen einzigen Sohn, seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Heiliger Geist überführt die Welt von Gericht. Und dieses Wirken, dieses überführende Wirken des Heiligen Geistes, wo er sein Licht, auch durch uns, sein Licht in die Herzen der Menschen scheint und ihnen den Dreck aufzeigt, ihre falschen Vorstellungen, dieses Licht, dieser überführende Dienst ist gleichzeitig auch die Hoffnung für die Welt, das Wirken des Heiligen Geistes. Gegenwart des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Richard Wurmbrand in seinem Buch Gefoltert für Christus berichtet davon, dass es das war, was die Folterknechte gebrochen hat, oft, und wo sich diese Folterer bekehrt haben, weil sie dieses Licht und diese Liebe und dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in den Gefolterten gesehen haben, in denen, die sie misshandelt haben. Letzter Punkt, ich glaube Punkt 13 für heute ist, Gott ist noch nicht fertig mit dieser Welt. Und nehmt auch das als Ermutigung. Oft sind gerade die, die am heftigsten gegen Jesus reagieren, die, die am nächsten dran sind, sich zu bekehren. Am schlimmsten finde ich Gleichgültigkeit, wenn Leute sagen, ja, das geht mir total am vorbei, das juckt mich überhaupt nicht, was du erzählst. Solange jemand gegen Jesus reagiert, beschäftigt er sich mit ihm. Und da ist Hoffnung drin. Da ist die Überführung des Heiligen Geistes da. Da ist der Heilige Geist am Wirken im Herzen dieser Person. Also, wenn du verfolgt wirst, dann sei ermutigt eigentlich. Sei mutig. Sei stark. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Ehrlichkeit. Und obwohl wir lieber in der Apostelgeschichte 2 geblieben wären, bei Friede, Freude, Eierkuchen, Gunst bei allen Menschen, ist es die Realität, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, verfolgt werden. Und ich danke dir, Herr, dass du ehrlich mit uns redest, dass du uns darauf vorbereitest. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns einfach zurüstest, auch durch diese Prinzipien, die wir heute Morgen gelernt haben. Und ich bitte dich, dass du uns füllst mit deinem Geist, dass du uns Freimut gibst, Herr, dass wir weiter Salz und Licht sind in dieser Welt und dir kompromisslos nachfolgen, auch wenn wir dadurch manchmal anecken und auch wenn es nicht allen gefällt. Und gerade deswegen, Herr, füll uns mit deinem Geist und rüst uns zu, deine Zeugen zu sein. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.